Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Re-Education heißt ein Festival, das für den Herbst dieses Jahres geplant ist. Schon in wenigen Minuten, naja, in einer knappen halben Stunde, beginnt dazu ein deutsch-japanisches Symposium. Und das ist auch der Grund, warum das am Samstagmorgen so früh sein muss, die Zeitverschiebung. Denn es gibt auf der einen Seite die Partner in Japan, das Goethe-Institut dort und andere. Und auf der deutschen Seite stecken hinter diesem Projekt die Berliner Schaubühne, die Floating University in Berlin und die Akademie der Künste. Und Christian Tschirner ist einerseits leitender Dramaturg an der Berliner Schaubühne und auch einer der Mitorganisatoren des Festivals. Schönen guten Morgen, Herr Tschirner.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Re-Edo, das muss man nochmal sagen, nicht Edu, hat nichts mit Rückerziehung zu tun. Re-Education heißt das Ganze, weil es auf die japanische Edo-Periode, so grob von 1603 bis 1868, sich bezieht. Wie kommt man denn als Berliner Theatermacher auf so eine Idee?
Also die ganze Idee geht auf ein Gespräch zurück, was ich mit meiner Kollegin Sachiko Hara in Hamburg mal einem Theaterabend mal geführt habe. Und dann haben wir uns immer wieder darüber unterhalten. Und ich bin ein bisschen in das Thema eingestiegen, habe dann ein paar Bücher dazu gelesen. Und ja, dann hat es eine Weile gedauert, bis daraus so eine Idee für so ein Festival geworden ist. Und tatsächlich, wir spielen ja mit dem Begriff der Re-Education, also diesem Umerziehungsprogramm, und haben da das Edo reingesetzt in das Wort, um zu sagen, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen was neu lernen, neu denken. Sonst sieht es schlecht aus für unsere Zukunft.
Was war denn damals im 17. und 18. Jahrhundert in Japan so besonders, dass das was bedeutet für unsere Zukunft jetzt?
Na, besonders war, dass die Japaner haben sich ja abgeschlossen, um die Kolonisierung zu verhindern. Also haben quasi Ausländer nicht mehr reingelassen. Ausländer hieß damals im Wesentlichen dann die westlichen Kolonisatoren, haben das Land abgeschlossen und hatten aber gleichzeitig so eine Energie- und Ressourcenkrise. Also sie haben zu viel Holz abgeholzt und haben auch zu viel Landfläche verbraucht. Und das führte zu Hungersnöten, zu Überschwemmungen, also Naturkatastrophen. Und dann haben die relativ schnell sozusagen gegengesteuert und haben in relativ kurzer Zeit eine sehr effiziente Kreislaufwirtschaft installiert auf ihrer Insel, die also rein von den Bodenerträgen, von der Sonnenenergie leben konnte. Und was das Überraschende ist und das Faszinierende für uns als Künstler, das ist jetzt nicht eine düstere, traurige Episode der Geschichte, sondern das ist ein kultureller Höhepunkt in der japanischen Geschichte. Also das ist voller kreativer Ideen, wie man Ressourcen und Energie einspart. Also zum Beispiel der Kimono ist ein Beispiel. Und vieles davon ist heute eben noch bekannt oder man denkt gar nicht, wenn man Sushi hört, weiß man nicht oder denkt man nicht darüber nach, dass das ein Weg war, den Fisch roh zu essen, den Reis nur einmal die Woche warm zu machen, zu kochen und dann hat man einen Snack oder ein Essen ohne Energieaufwand. Oder der Kimono ist ein Kleidungsstück, was aus einer Stoffbahn genäht wird, mehrfach umgenäht werden kann und theoretisch vom 10-Jährigen bis zum Rentenalter getragen werden kann. Und diese Prinzipien des Reuse, also der Wiederverwertung, des Recyclings, der Ressourcenschonung, die sind sehr faszinierend.
Das finde ich interessant, gerade wenn wir das Beispiel Sushi nehmen. Langsam wird es ja immer normaler, aber als es bei uns so anfing in Deutschland, in Europa, war das ja ein sehr edles Essen. Es ist ja auch bis heute zwangsläufig aufgrund der Rohstoffe, wenn es denn gut gemacht ist, immer noch relativ teuer. Das heißt, das ist ja etwas, was Leute, die es mögen, immer mit Genuss in Verbindung bringen, obwohl, wie Sie erklärt haben, es ja gewissermaßen aus der Not entstanden ist. Das heißt, das könnte auch so eine Idee sein, zum Beispiel nachhaltiger zu leben, auch etwas gegen den Klimawandel zu tun, in Zukunft bei uns, ohne ständig das Gefühl zu haben, wir müssen jetzt verzichten, das Leben wird jetzt schlechter.
Genau, das ist das, was wir gesagt haben, da brauchen wir eine Umerziehung. Wir müssen nicht immer das in so Kategorien des Verzichts, der Unfreiheit, der Beschränkung oder des Rückschritts denken. Es gibt ja eh so eine Fortschrittserzählung, die wir so inhaliert haben, dass das Leben nur besser ist, wenn der materielle Wohlstand immer weiter wächst, dass immer größer wird alles. Und jetzt müssen wir vielleicht mal ein bisschen umdenken. Und da gibt es auch viele HistorikerInnen, die sagen, es gibt übrigens auch bei uns im Mittelalter gibt es Aspekte, die vielleicht überdenkenswert sind, wo man sich vielleicht darauf, wo das Mittelalter gar nicht so finster ist, wie wir immer glauben. Also, und das ist in Japan besonders, also besonders in der Edo-Periode im 19. Jahrhundert ist am Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Lebenserwartung höher, das Ganze, was man Wellbeing nennt, also der Lebensstandard in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, ist alles für die übergroße Mehrheit der Bevölkerung besser als in Europa in der frühen Industrialisierung.
Wie haben eigentlich Ihre PartnerInnen in Japan auf diese Idee reagiert? Also was ich mit der Frage meine, ist, fanden die das eher kurios, dass jetzt ein Deutscher plötzlich sagt, von eurer Vergangenheit damals können wir alle lernen? Oder ist denen das, zumindest denen, mit denen Sie zu tun haben, über das Goethe-Institut in Tokio auch selber bewusst?
Naja, in Japan ist das, glaube ich, soweit ich das einschätzen kann, ähnlich. Also da gibt es Leute, die sind Edo-Fans, die finden das gut. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das Edo, das ist eine finstere Vergangenheit. Natürlich, das war ja auch eine Feudalgesellschaft, also lässt sich ganz vieles gar nicht so einfach transponieren. Das ist eine andere Gesellschaft als heute, das wollen wir auch gar nicht so denken. Das wäre sozusagen die dystopische Variante, das ist dann so eine Ökodiktatur, weil da ja alles von der Größe des Wohnraums über die Kanalisation, die Fäkalien, das war alles ganz, ganz strikt geregelt, um diesen Kreislaufwirtschaft sozusagen installieren zu können. Und es gibt natürlich eine ganz starke Hierarchisierung der Gesellschaft und so weiter. Das sind natürlich Aspekte. Wir wollen ja eigentlich schon gewisse Errungenschaften, emanzipatorische Errungenschaften erhalten, aber trotzdem scheint für uns der Blick lohnend, was kann man da draus lernen oder was kann man als Inspiration nehmen für uns? Aber ich glaube, in Japan ist das ähnlich gespalten wie hier. Da gibt es die einen, die sagen, das ist doch Quatsch, das ist finstere Vergangenheit. Und die anderen, die sich damit beschäftigt haben, die sagen, ja, das sind schon ein paar interessante Aspekte.
Wie wollen Sie, ich kann das jetzt nicht lassen, Herr Tschirner, das ist meine Art von Humor. Wie wollen Sie denn zum Beispiel die Entsorgung von Fäkalien künstlerisch inszenieren im Herbst?
Naja, uns geht ja nicht um Einzelnen. Aber tatsächlich, Sie werden lachen, als ich mit Sachiko Hara über dieses Projekt mal nachgedacht habe, habe ich gesagt, das wäre doch toll. Also es ist nämlich so, man konnte da, das wurde sehr gut bezahlt, weil das ist ein sehr wertvoller Dünger, ne, die Fäkalien. Das ist, wir spülen das ins Meer und reinigen es, klären es sozusagen sehr teuer, aber eigentlich ist es ein wertvoller Dünger. Und in Japan bekam man Geld dafür. Also man bekam Geld dafür, dass man seine Fäkalien gesammelt hat und abgegeben hat. Und wir wollten das gleich dann im Theater auch so einführen. Aber es ist ein größerer Aufwand verbunden. Ja. Heute haben wir das hier noch nicht installiert in der Akademie, dieses System.
Und da redet man immer über Hygiene wegen Corona. Gibt ja offenbar ganz andere Aspekte in der modernen Theaterarbeit.
Die Aspekte gibt es auch, ja, aber das genau. Das
wir hoffen beide, dass bis das Projekt wirklich startet, dass bis dahin das kein so großes Problem mehr ist. Ich formuliere das ganz vorsichtig, mehr traue ich mich gar nicht mehr bei Corona. Christian Tschirner war das von der Berliner Schaubühne, Mitorganisator des Projekts Re-Education, von dem wir in diesem Jahr noch viel hören werden, auch hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen erstmal für heute, Herr Tschirner.
Vielen Dank, Herr Kassel.